Herr Jesus, wir danken dir für dich selbst. Wir danken dir für all das, was du uns bedeutest, was du uns schenkst. Wir danken dir für die Schönheit um uns herum und dass wir wissen, dass wir uns dafür bei dir bedanken dürfen. All das findet seine Mitte und seinen Ursprung in dir. Wir danken dir für die Geschenke des Lebens, gerade auch für so ein neues Leben wie den Liam. Wir danken dir für diesen kleinen Mann. Wir danken dir für sein Leben, danken dir für die Geburt, für die Bewahrung. Und Herr, wir stellen auch sein Leben und diese Familie unter deinen Segen. Danke, dass du sie jetzt auch in diesen Tagen in einer ganz besonderen Weise spüren lassen möchtest, dass du da bist und dass du mit ihnen unterwegs bist. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, in dir verbunden zu sein, über so viele Grenzen hinweg. Du bist der Verbinder. Und wir ehren dich dafür, Herr Jesus. Und wir danken dir für das, was du auch heute Morgen hier verbindest, in diesem Gottesdienst, für jeden, der da ist. Wir danken dir, Herr, dass wir jetzt auch von dir erwarten dürfen, dass du unsere Herzen mit deinem Reden verbindest, dass du uns verstehen lässt, was du uns sagen möchtest. Und so vertraue ich darauf, Herr, dass du meine Worte gebrauchst und sie eigentlich deine Worte werden und dass du dazu schenkst, dass wir heute Morgen auch wachsen können. Wie wir es gehört haben, wir möchten geistlich weiterkommen und danken dir für deine Botschaft heute Morgen. Amen. Eine kleine Theologie à la Jona möchte ich euch heute Morgen präsentieren. Jona, mit dem ich ja seit vielen Jahren unterwegs bin, mein Freund, der kleine Prophet mit dem großen Fisch. Und wir werden das ganze Buch nicht lesen. Ich setze voraus, dass wir es kennen. Und wer es nicht kennt, der hat seine Lektüre für den Sonntagabend schon geklärt. Lest euch dieses kleine Buch. Das heißt deshalb kleiner Prophet, weil es so klein ist. 4 Kapitel, die man sehr gerne übersieht. Zwischen Obadja und Micha findest du diese 4 kleinen Kapitel, diese großartige Geschichte vom großen Fisch und kleinen Propheten. Kleiner Prophet, den man sehr gerne unterschätzt. Er hat eine unfassbar starke, große, tiefe Botschaft. Ich kann eine ganze Woche Bibelunterricht dazu füllen, nur über diesen kleinen Propheten zu unterrichten. Aber ich möchte heute Morgen nur so einen kleinen Gedanken aus diesem Lehrbuch des Propheten Jona mit uns teilen. Es ist ein Lehrbuch über Gott. Es zeigt dir, dass Gott enorm groß und enorm gut ist. Ein Buch über die Souveränität Gottes und über die Gnade Gottes ist dieses Buch Jona. Es ist ein Buch über die Mission. Es ist ein Buch über einen Gott, der hinausgeht, um eine verlorene Welt zu retten und Gnade walten zu lassen. Gnade hat das letzte Wort beim Jona. Es ist ein Lehrbuch über vieles, über geistliches Unterwegssein, über Christus. Es ist ein christologisches Lehrbuch. Warum? Weil Jesus uns in Matthäus 12 sagt, wenn ihr etwas über mich verstehen wollt, schaut euch Jona an. Jona ist ein Hinweisschild auf mich, sagt Christus. Das heißt, ich sage immer, wer Jona liest und nicht bei Jesus landet, der hat falsch gelesen. Jona bereitet uns auf Jesus vor. Das will Jona machen. Also ein Lehrbuch über vieles, aber eben auch ein Lehrbuch über Gebet. Eine kleine Theologie à la Jona übers Beten. Gebet ist zuallererst die Kehrseite von Glauben. Ihr Lieben, wenn wir über Gebet reden, dann reden wir nicht über etwas, was wir tun. Gebet ist einfach eine Kehrseite des Glaubens. Sage mir, wie du betest, und ich sage dir, wie du glaubst. Gebet und Glaube sind die gleichen Realitäten. Gebet ist Ausdruck des Glaubens, Gebet ist Mittel des Glaubens. Also Gebet ist Ausdruck des Glaubens. Und wenn wir das beim Jona so wahrnehmen, dann heißt es, dass wir auch mit Jona lernen, diesem guten und großen Gott zu vertrauen. Dass wir diesem guten und großen Gott gehorchen. Gebet ist Gehorsam. Gebet ist Vertrauen. Gebet ist meine Beziehung, meine gelebte und authentische Beziehung mit diesem unfassbar großen und unerhört guten Gott. Das ist nun mal Gebet. Nicht das, was du tust zuerst, sondern das, was dich mit diesem Gott und diesem Christus verbindet. Gebet ist dann auch, wenn wir hineinschauen, eine Antwort auf Gottes Reden und Gottes Handeln. Bei Jona beginnt alles damit, dass das Wort des Herrn geschah zu Jona. Ich liebe Jona deshalb, weil Gott das erste Wort und das letzte Wort hat in diesem kleinen Buch. Und alles beginnt mit diesem Satz, das Wort des Herrn geschah. Gottes Reden wird zur Erfahrung. Gott teilt sich mit, Gott wirkt, Gott handelt. Und Gebet kann immer nur eine Antwort sein auf das, was Gott schon gesagt hat und getan hat. Ihr Lieben, Gebet fängt nie bei uns an. Gebet ist immer eine Antwort auf Gott. Und das sehen wir auch dann im weiteren Verlauf der Geschichte, dass Gott dann handelt und auf dieses Handeln hin entsteht Gebet. Nämlich in Kapitel 1, Vers 4 lässt Gott einen großen Sturm kommen und dieser Sturm sorgt dafür, dass die Heiden auf dem Schiff anfangen zu beten. Kapitel 2, Vers 1 lässt Gott einen großen Fisch kommen und das sorgt dafür, dass dieser Fisch Jona schluckt und später spuckt und im Gefisch betet Jona. Gott handelt und der Mensch betet. Ihr Lieben, Beten ist immer nur eine Antwort auf Gott. Es beginnt alles bei Gott. Das ist ganz wichtig, dass es nicht bei uns beginnt. Es ist immer eine Antwort auf Gottes Reden und Gottes Handeln. Eine nächste Beobachtung beim Jona ist Not. Lehrt beten. Und interessant ist, dass Gott sogar für Not sorgt. Gott lässt diesen großen Wind kommen in Kapitel 1, Vers 4 über das Meer und der sorgt für einen großen Sturm. Dieser Sturm macht Angst und diese Seeleute, diese heidnischen Seeleute, die eigentlich Salzmänner im Hebräischen heißen, die waren mit dem Meer so verbunden, das war ihr Element und sie kommen in ihrem Element an ihre Grenzen und beginnen zu beten. Jeder betet zu seinem Gott, lesen wir dort. Eine Botschaft, auch schon da in der Vorgeschichte hier zu Kapitel 2, wo heute mein Hauptfokus sein soll, ist, die Not lehrt beten, ihr Lieben. Das ist so. Und das Nächste, was ich beobachte, wenn wir so der Geschichte von Jona folgen, dieser Vorgeschichte, es sind interessanterweise die Heiden, die uns das Beten lehren, bevor es der Prophet tut. Ich finde das ganz, ganz spannend, dass der Jona als ausgerechnet der berufene Prophet Gottes der Letzte ist, der beginnt zu beten. Und wenn wir vorhin gesagt haben, dass Gebet die Kehrseite des Glaubens ist, dann glänzt Jona erst einmal mit seinem Unglauben. Denn Jona betet nicht. Und da, wo er nicht betet und auf Gott nicht antwortet, da bleibt ihm nur eins, die Flucht vor Gott. Jona glänzt durch Ungehorsam und Gebetslosigkeit. Jona betet nicht. Jona ist auf der Flucht vor Gott und kommt damit Kapitel 1 an sein eigenes Ende. Und da muss er übrigens hin, werden wir noch sehen. Aber interessant ist, dass nicht Jona, der fromme Jona, derjenige ist, der das erste Gebet spricht, sondern ausgerechnet, Überraschung, die Heiden. Ihr Lieben, unterschätzt nie, von wem ihr Gebet lernen könnt. Lasst uns nie unterschätzen, aus welcher Ecke wir auch etwas übers Beten lernen. Es sind hier die Heiden, die uns das Beten zuallererst lehren. Und da wäre eine große Lektion auch drin. Ganz kurz vielleicht zum Jona noch einmal. Das ist ein bekennender Christ und ein praktizierender Atheist. Wisst ihr, solche Phasen gibt es bei uns oft. Wir sind bekennende Christen, aber praktizierende Atheisten, weil wir nicht beten. Weil unser Gebet schweigt, unser Glaube schweigt Und so zeigt sich Jona hier, gebetslos, glaubenslos, ungehorsam. Und die ersten, die uns das Beten lehren, sind diese unfrommen Heiden. Und das Spannende ist, da gäbe es eine ganze Reihe von Lektionen, die man lernen könnten von deren Gebet. Das allererste ist, die Not lehrt beten. Jeder Mensch betet, ist meine Überzeugung. Die Frage ist nur, wohin sich das Gebet wendet. Ich glaube, jeder Mensch betet. Die Frage ist nur, welche Adresse findet unser Gebet? Und hier findet das Gebet der Heiden zunächst mal ihre eigenen Götter. Jeder zu seinem Gott. Jeder hatte so seine Adresse, die zuständig war. Aber sie merkten, dass diese Götter sie alle im Stich gelassen haben. Und am Ende von Kapitel 1 kommen sie durch Jona ausgerechnet dann an die richtige Adresse. Und nachdem sie zunächst alle zu ihren Göttern beteten, beten sie am Ende von Kapitel 1 alle zu diesem einen Gott, Jahwe. Ihr Gebet findet die richtige Adresse. Ihr Lieben, beten tun wir schnell in der Not. Die Not lehrt beten. Die Frage ist nur, weiß ich um mein Gegenüber? Wer ist mein Gegenüber? Kenne ich ihn mit Namen? Und das Gebet braucht die richtige Adresse und dann auch die Erkenntnis der eigenen Schuld, die sie dann erkennen und bekennen. Auch dann die Erkenntnis der Souveränität Gottes, dein Wille geschehe, bis hin zum Letzten. Ihr Lieben, Kapitel 1 mündet damit, dass Heiden, atheistische, gottlose Heiden, Gott anbeten und ihn ehren und Opfer bringen. Da fürchteten die Leute den Herrn Jahwe und brachten dem Herrn Jahwe Opfer dar und taten Gelübde. Ihr Lieben, das ist die höchste Ebene, die höchste Stufe des Betens. Anbetung, Gelübde, Opfer. Ihr Lieben, da allein schon in Kapitel 1 liegt eine ganze Theologie des Betens und die verdanken wir nicht dem Jona, sondern den Heiden. Spannend. Aber dann kommen wir zu Kapitel 2. Und in Kapitel 2, und das möchte ich uns lesen, da kommen wir zum Herzstück der ganzen Geschichte Jona. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Kapitel 2 ist das Kapitel, auf das Jesus verweist, das uns zum Kreuz bringt. Denn Kapitel 2 ist dieser Punkt, dass der mit der Gewissheit des Todes beginnt und mit der Gewissheit des Lebens endet. Es ist der Übergang vom Tod zum Leben und deshalb verweist Jesus gerade auf dieses Kapitel. Ihr Lieben, das ist da, wo der Fisch kommt und schluckt am Anfang und am Ende der gleiche Fisch wieder spuckt. Und das Spannende ist das, was im Fisch geschieht. Und das ist Gebet. Lass uns ganz kurz dieses Kapitel lesen. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer und die Fluten umgaben mich. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, mein Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Ihr Lieben, wir können aus diesem Kapitel vieles übers Gebet lernen. Und ich habe für mich Lektionen entdeckt in diesem Gebet aus den Umständen des Betens, aus der Form des Betens bei Jona und aus seinem Inhalt. Ich möchte das mit euch teilen, was ich da entdeckt habe über das Wesen des Betens. Zunächst mal, was lerne ich aus den Umständen von Jonas Gebet? Übers Gebet. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und das erst, nachdem Jona in Kapitel 1 völlig an sein eigenes Ende gekommen war, ins Meer geworfen war und eigentlich der Gewissheit des Todes übergeben worden war. Und da ließ Gott einen großen Fisch kommen, der ihn verschluckte. Ihr Lieben, das haben wir schon gesagt, die Umstände des Betens bei Jona lehren mich, dass Not uns zum Lehrmeister wird im Gebet. Not lehrt beten und Krisen, die sorgen dafür, dass unser Beten an Tiefe und an Echtheit gewinnt. Ihr Lieben, es hat mal jemand gesagt, so ein tiefes Gebet findest du nicht wieder. Das war am Meeresgrund hier, im Bauch des Fisches. Da hat Jona begonnen zu beten. Ein wirklich tiefes Gebet. Ihr Lieben, und in der Krise gewinnt mein Beten an Tiefe. Das ist eine Lektion aus den Umständen des Betens. Jona ist an sein eigenes Ende gekommen. Und ich glaube, da wo wir mit uns am Ende sind, da beginnt echtes Gebet. Da wird mein Beten sowas von echt, weil ich da erst wirklich realisiere, dass ich Gott, diesen guten und diesen großen Gott, wirklich brauche. Not lehrt beten. Gott lässt diesen Fisch kommen. Ist doch interessant, dass manche Katastrophen hier auch von Gott geschickt werden. Wir müssen vielleicht nicht sagen, Gott, du schickst die Katastrophen. Wir dürfen aber sagen, Herr, ich nehme die Katastrophen aus deiner Hand an. Das ist ein großer Unterschied, ob ich die Katastrophen als Zufall oder als Wirken des Bösen verstehe oder ob ich sage, Herr, ich nehme es aus deiner Hand. Diesen Fisch, der mich heute hier schluckt, Herr, ich nehme ihn an von dir. Und so kommt Jona in diesen Bauch des Fisches und erlebt im Bauch des Fisches das gleiche Wunder, das der Psalmist im Psalm 23 erlebt, der ja auf der grünen Weide sowas von selig ist und immer von er spricht, der Hirte, er weidet mich, er lagert mich, er führet mich. Und was passiert in der Krise? Im Tal des Todesschattens. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab. Entdeckungen in der Krise. Entdeckungen im Bauch des Fisches. Aus dem Er wird ein Du. Das Gebet gewinnt nicht nur an Tiefe, es gewinnt auch an Intimität, an Vertrautheit mit diesem Gott, an den ich mich wende und den ich brauche. Es hat mal jemand gesagt, dass dieses Beten im Bauch des Fisches irgendwie ja auch so eine Art Abgeschiedenheit ist. Der gestresste Prophet, der Prediger, der ständig unterwegs ist, ist plötzlich in Abgeschiedenheit, ohne E-Mails, ohne Telefon, ohne Termine. Er ist im Bauch des Fisches, er kann nirgendwo hin, er muss nichts beantworten, er braucht einfach nur sein. Und jemand hat gesagt, das ist die Erfahrung des unfreiwilligen Klosters. Es gibt in unserem Leben immer wieder solche Zeiträume, die wir uns nicht gesucht haben, die uns aber gegeben werden. Und wir dürfen sie auch nehmen als unfreiwillige Klostererfahrung. Es kann das Krankenzimmer sein, es kann die Quarantäne sein, es kann was immer sein, was du dir nie gesucht hättest. Lass zu, dass diese Räume zu einer Klostererfahrung werden, wo wir das Beten ganz neu entdecken. Unfreiwillige Klostererfahrung. Lektionen aus den Umständen von Jonas Gebet. Aber dann habe ich auch Lektionen aus der Form seines Betens. Wir haben gerade sein Gebet gehört, dass er in diesem Bauch des Fisches betet. Ist ja ganz spannend, dass uns dieses Gebet so wortwörtlich wiedergegeben wird. Scheint wichtig zu sein, deshalb sollten wir genau hinhören. Das Interessante ist, jetzt dass wir aus der Form seines Betens auch so manches übers Wesen des Gebetes lernen, denn Jona verwendet kaum eigene Worte. Das Spannende ist, dass man diese Worte alle kennt. Man kennt diese Worte, weil er zitiert eigentlich nur Psalmworte. Er rezitiert Gottes Wort. Es ist so, als ob Jona so an sein eigenes Ende gekommen sei, dass ihm sogar seine eigenen Worte fehlen. Er weiß gar nicht, was er sagen soll. Alles, was ihm bleibt, ist das Zurückgreifen auf andere Worte. Weil ich in der Gegenwart Gottes und an meinem eigenen Ende, und das ist ein Geheimnis des Betens, zunächst mal erkenne, Herr, was soll ich denn sagen? Was habe ich denn zu bringen? Wer bin ich überhaupt, dass ich meinen Mund auftun könnte vor dir? Und wisst ihr, sogar ich als Vielredner, als Mundwerker Gottes, bin über die Jahre meines bisher 50-jährigen Lebens immer wieder auch an solche Stellen gekommen und immer häufiger, dass mir die Worte fehlen. Und ich habe entdeckt, dass das da ist, wo mein Gebet sehr echt wird. Einfach mal schweigen vor Gott. Daniel, halt doch endlich mal den Schnabel. Und wisst ihr, ich bin groß geworden in der Kultur der freien Gebete. Und ich freue mich, wenn Menschen, die das freie Gebet nicht kennen, das entdecken. Aber ich als jemand, der in der Kultur der freien Gebete groß geworden bin, musste entdecken, dass auch mal diese freien Gebete schweigen dürfen. Das ist manchmal zu viel der eigenen Worte. Halt doch endlich mal den Mund. Stille. Er kommt an das Ende seiner eigenen Worte. Du findest keine O-Ton-Worte von Jona. Was er tut ist, und das ist die zweite Entdeckung hier, in der Form seines Betens, er gibt Gott sein Wort zurück. Was tut er? Er rezitiert Wort Gottes. Das sind Psalmen, man könnte sagen Psalm 3, Psalm 18, Psalm 69, Psalm 107, Psalm 124, entdeckst du alles wieder. Das sind alles rezitierte Psalmworte, die er zu seinem Gebet macht, mit denen er sich eins macht und diese Worte an Gott zurückgibt. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis von Beten. Beten kann, so wie der Glaube auch, Gott nur zurückgeben, was er mir vorher gegeben hat. Ich kann Gott kein originales Wort von mir geben. Ich gebe ihm zurück, was er mir geschenkt hat. Das ist zutiefst Gebet. Jona gibt Gott zurück, was er von Gott empfangen hat im Wort. Jesaja 55, so ein tolles Wort dazu, wo Gott sagt, mein Wort kehrt nicht leer zurück. Ich lasse es wie den Regen auf die Erde fallen und es wird Wachstum bringen. Es kommt zu mir zurück. Und wisst ihr, wo das Wort Gottes wirklich Frucht bringt und wie es zu Gott zurückkommt? Im Gebet. Es kommt im Gebet zu Gott zurück. Das hier ist eine Erfüllung von Jesaja 55. Ich gebe im Beten Gott sein Wort zurück. Auch das durfte ich lernen. Ich habe das nicht gelernt, mit Bibelworten zu beten. Und was habe ich mir das über die Jahre angewöhnt? Psalm 23. Es ist mir keine Schande, wenn ich Gott einfach nur sein Wort zitiere. Und ich habe darin eine Kraft entdeckt, einfach hinter Gottes Wort zurückzutreten und Gott in mir beten zu lassen durch sein Wort. Das können wir tun durch Gebete, vorformulierte Gebete, Wort Gottes, Bibelverse. Das tun wir auch in vielen Lobpreisliedern übrigens. Schaut euch mal die Lobpreisliedertexte an. Das sind weitgehend Bibelworte, die wir Gott zurückgeben und damit zu unseren Gebeten machen. Spannend. In dieser Form des Betens entdecke ich noch ein Geheimnis. Was macht Jona noch? Die Psalmworte sind ja nicht nur Gottes Wort. Es sind auch Gebete anderer Gläubiger. Das heißt, was tut er? Er klingt sich eigentlich in das Beten anderer Beter ein und sagt an dieser Stelle, ich habe keine eigenen Worte zur Verfügung, also lasse ich mir dienen durch den Asaf, durch den David und lass mich einfach von ihnen versorgen mit Worten, die mir heute selber fehlen. Es ist das, was wir Gebetsgemeinschaft nennen. Direkt und indirekt. Lasse ich andere für mich beten? Auch das durfte ich entdecken über die Jahre als einen unfassbaren Schatz. So manches Mal sitze ich in einem Gottesdienst und ich hätte gar nicht groß was zu beten. Kennst du das? Und dann betet rechts von dir jemand oder links und du sagst, ja, Herr. Ja, Herr, besser hätte ich es heute nicht sagen können. Amen dazu. Amen dazu. Ich lasse mir dienen durch die Gebete anderer. Mein Beten braucht das Beten anderer. Daran wächst mein Beten. Darauf baue ich auf. Das heißt, Jona greift zurück auf die Gebetserfahrungen, auf die Worte anderer Beter. Und ein viertes aus dieser Form des Betens ist einfach auch die Tatsache, dass sogar im Gebet die Schönheit und die Sorgfalt und die Dichtung, die Poesie ihren Platz haben darf. Ihr Lieben, das ist ein poetisches Kapitel. Das ist wunderschön. Für Menschen, die was für Lyrik übrig haben, die sagen, dieser Text ist einfach nur wow, ein Juwel. Beten darf auch schön sein. Und unser Professor hat immer gesagt, die Dichtung der Psalmen, die ist dazu da, nicht nur die Gebete schön zu machen, sondern sie dicht zu machen. Sie zu verdichten, damit sie lange halten. Und die Psalmen sind deshalb auch so lange erhalten geblieben, weil sie dicht gemacht worden sind. Verdichtet, mit Poesie, mit Lyrik verdichtet, dass sie sich auch gut einprägen und merken lassen. Viele haben diese Worte auswendig gelernt. Und das ist das Schöne, ich darf auch Gebet schön gestalten. Ich darf es mit Poesie versehen, es darf Sorgfalt kosten. Alles das sind Entdeckungen. Also, wir haben etwas aus den Umständen seines Betens gelernt. Die Katastrophen werden zu Chancen, zu Klostererfahrungen. Wir haben etwas jetzt schon gelernt aus der Form seines Betens, dass wir auf eigene Worte auch verzichten dürfen und Gottes Wort verwenden dürfen, das Gebet anderer verwenden dürfen. Und zum Schluss auch noch etwas aus dem Inhalt seines Gebetes. Was lehrt mich denn der Inhalt seines Gebetes? Ihr Lieben, das Spannende, was wir gerade gelesen haben, hier ist ja ein Weg aus der absoluten Gewissheit des Todes in die absolute Gewissheit des Lebens. Das Gebet vom Jona, das wir gerade gelesen haben, ist genau dieser Weg aus der Gewissheit des Gerichtes über seine eigene Schuld, über seine eigene Gottlosigkeit, über seinen Ungehorsam. Und er weiß, dieser Fisch ist ein Gerichtszeichen Gottes. Er steht also im Gericht Gottes in der Gewissheit des Todes. Damit beginnt Kapitel 2 und eigenartigerweise mündet es in der Gewissheit des Lebens. Ich werde dir Opfer bringen in deinem Tempel. Du hast mir geholfen und ich sage, Jona, hallo, du bist im Bauch des Fisches. Wo hat Gott dir denn geholfen? Da hat sich von den Umständen noch nichts verändert. Er sagt, ja, ich weiß, die Umstände sind nicht dieselben, sind immer noch dieselben, aber mein Herz weiß um etwas. Da ist das Wunder einer Wandlung passiert. Von der Gewissheit des Todes und der Angst in die Gewissheit des Friedens, der Zukunft, der Hoffnung, des Lebens. Ihr Lieben, und das ist das, was Gebet macht. Es bringt uns aus der Gewissheit der Angst und des Gerichtes und des Todes in die Gewissheit des Lebens. Das ist das Wunder des Betens. Das geschieht hier beim Jona. Das ist großartig. Das ist gewaltig. Deshalb merkt ihr, Gebet ist die Kehrseite des Glaubens. Gebet ist das, was meinen Glauben aktiviert. Und wie macht er das? Wie kommt er in seinem Beten aus dieser Gewissheit des Todes in die Gewissheit des Lebens? Indem er, und das ist so eine schöne Beobachtung, indem er durchaus sehr ehrlich ist über sich selbst, über seine Selbsterkenntnis, wo er seine eigene Verantwortung für sein Dilemma auch benennt. Er tut Buße, er bekennt seine eigene Schuld, er stellt sich voll zu sich selbst, aber er bleibt dort nicht, sondern er kommt mit dem, was er über sich selbst weiß und benennt, kommt er zu Gott. Das heißt, er kommt mit seiner Verzweiflung, mit seiner Selbsterkenntnis, mit seiner Buße, kommt er zu Gott und macht daraus ein Gebet. Und er bringt es vor Gott. Und das ist schon ein Akt des Glaubens, ihr Lieben. dass wir das, was wir auch an Verzweiflung, an Unglauben, an Not, an Schuld auch bekennen, dass wir es nicht bei uns belassen, sondern dass wir es einfach vor Gott bringen. Deshalb lehren uns ja auch die Psalmen, vor Gott zu klagen. Gott sagt, das macht mir nichts aus. Wirf mir die Dinge vor. Ich kann damit umgehen. Aber wirf sie mir wenigstens vor, weil wenn du sie mir vorwirfst, kommst du ja in meine Gegenwart. Nimmst du mich ja als Gegenüber wahr. Das ist Glaube. Das heißt, und das tut er hier auch, er nimmt seine eigene Not, die er übrigens poetisch wunderschön beschreibt, und er bringt sie zu Gott und er macht sich dann an Gott fest. Das letzte Wort hat nicht er selbst, sondern Gott in seiner Gnade. Du hörst mich, du hilfst mir, du bist da. Also er kommt im Gebet in das hinein, wo Gebet uns hinführen will, wer Gott ist. Und sein Gebet macht ihn fest an diesem großen Gott, der mächtig genug ist zu richten, aber auch zu helfen. Und an diesem guten Gott, der gnädig genug ist zu helfen und gerne rettet. Sein Gebet verankert ihn sozusagen bei Gott. Das will Gebet machen. Das tut Gebet. Und das lernen wir hier aus dem Inhalt seines Gebetes. Mama Mia hat doch einiges zu sagen zum Gebet, oder? Der Jona, der kleine Prophet, unterschätzt ihn nicht. Diesen kleinen Propheten, der hat enorm viel zu sagen. Aber es bleibt mir, einen letzten Gedanken hinzuzufügen, denn Kapitel 2 ist Dreh- und Angelpunkt, ist Herzstück der Geschichte, aber auch dabei bleibt die Geschichte nicht stehen. Denn dieser Jona, an dem das Gebet wirkt, der da selbst in Gottes Schule ist, der eine eigene Verwandlung erlebt, er hat in Gottes Geschichte auch wiederum nur eine Funktion zu erfüllen. Denn Gott will durch diesen Jona an sein Ziel kommen. Und dieses Ziel ist immer noch Ninive, der Ort, wo Jona eigentlich gar nicht hin will. Das heißt, Gebet macht etwas mit mir als Beter, aber bringt mich auch an die Ziele Gottes. Und ihr Lieben, das Ziel Gottes ist und bleibt die Erlösung einer verlorenen Welt. Und deshalb ist ja das so spannend in Kapitel 3, wie neu bist du, Jona? Er ist so neu, dass er tatsächlich geht. Und dass aus einem erneuerten Jona 120.000 bekehrte Niniveten werden. Ihr Lieben, das ist übrigens die Königsmethode der Mission Gottes. Erneuerte Menschen führen zu erneuerten Menschen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, sagt Jesus, dann bringt es keine Frucht. Wenn das Weizenkorn aber erstirbt, so wie Jona in Kapitel 2, und wieder zu Leben kommt, dann bringt es viel Frucht. Und dieser Jona, der ist dafür da, dass Gott durch ihn Frucht schafft. Und das schaffst du, das Ganze mündet nachher bei 120 bekehrten Nineveten. Eine Erweckung, die ausbricht. Und sie hat ihren Kern im Gebet. Ihr Lieben, das merken wir auch. Gebet spielt eine zentrale Rolle in Gottes großem Plan für diese Welt. Heil und Frieden und Hoffnung zu bringen. Deshalb ist Gebet etwas, auf das wir gar nicht verzichten können. Weder im Glauben noch in der Mission. Gebet ist Herzschlag des christlichen Lebens. Und ich denke, wir können da vieles mitnehmen. Und möge es uns Mut machen, dieses Gebet für uns selbst zu entdecken, zuzulassen, dass es uns persönlich mit in die Schule nimmt, uns verwandelt. Aber mögen wir auch sehen, dass es dann um uns herum auch eine Welt verwandelt, die nur darauf wartet, dass wir gehen, ihr Lieben. Und so schön die gemütlichen Gotteshäuser sind, wir gehören da hinaus. Wir gehören da hinaus. Wir sind nicht hier zum Kuscheln unter uns Christen. Da draußen ist eine Welt, die verloren geht. Gemeinde heißt Gemeinde, vergesst das nicht. Und wir gehen zuallererst im Gebet. Unser Gebet ist die Gangart der Mission. Amen.